Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Freunde, die Sky-Wochen gehen weiter. Letzte Woche noch Michael Leopold. Heute Sky Sport News Chefreporter Marc Behrenbeck und es gibt einiges zu besprechen, oder Yannick?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit Herrn Behrenbeck, der sehr viel erlebt hat, über seinen persönlichen Werdegang gesprochen und natürlich über die deutsche Nationalmannschaft. Steht ja momentan mehr denn je im Fokus.
Auf jeden Fall. So viele spannende Themen. Eine Sache sei noch kurz angemerkt und zwar haben wir einen neuen Host für den Podcast und zwar werden wir jetzt von meinsportpodcast.de gehostet. Das heißt, dass sich für euch eigentlich nichts ändert, außer dass vielleicht zwischendrin eine kleine Werbeeinheit erscheint, aber auch das sollte nicht weiter stören. Und Yannick, wir haben einen weiteren Partner hinzugewinnen können.
Genau, wir haben einen weiteren Partner hinzufügen können, nämlich einen Studienkollegen von uns, Finn Schubert. Grüße an dich an dieser Stelle, Finn. Und zwar wird der Anschlusstreffer ab sofort supported von unserem Partner Spoof, dem Sportchannel für kompakte News und Videos aus der Welt des Sports. Spoof steht für lässige Sportinhalte und Community-Nähe. Schaut also gerne mal auf YouTube und Instagram vorbei, je nachdem, wie ihr es möchtet. Links findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. Schaut einfach rein und ich denke mal, Nils, jetzt haben wir genug geredet und sagen mal viel Spaß bei der Folge mit Marc Behrenbeck.
Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Mit 39 Jahren hat er schon verdammt viel erlebt. Er studierte unter anderem in New York und St. Gallen. Nach seinem Studium schrieb er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und war als Sportreporter für das ZDF beschäftigt. Inzwischen arbeitet er beim Medienunternehmen Sky und ist dort Chefreporter für Sky Sport News. Heute ist der gebürtige Frankfurter zu Gast im Anschlusstreffer. Herzlich willkommen, Marc Behrenbeck.
Hallo, wunderschönen guten Tag.
Marc, geht's dir gut? Bist du fit?
Top fit, top bereit für eure Fragen und für unseren Podcast hier. Nee, alles super. Sonne scheint hier in München, also mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe euch auch.
Ja, auch wenn die Sonne hier nicht scheint. Also in Hannover ist grau in grau. Aber was will man machen? Aber du bringst uns trotzdem ein Lächeln ins Gesicht auf jeden Fall, ja?
Ah, gesagt,
ich wollte gerade sagen, als ich gerade zu Nils gegangen bin, da bin ich schön nass geworden. Deswegen verwundert mich deine Aussage mit den Sonnenstrahlen. Aber gut, München, 500 Kilometer entfernt, da ist es auch immer ein bisschen besser, ne?
Sieht's anders aus und gerade haben wir echt gutes Wetter hier, ja? Also deswegen ist das Draußensein, was man ja mehr machen soll jetzt gerade, ne? Frischer Luft, auf jeden Fall einfacher hier, ja, stimmt.
Ja, gehst du eigentlich oft laufen oder machst du Sport draußen?
Laufen weniger, weil ich Knieprobleme habe, klassischer Fußballer, ne, ja auch einige Knieoperationen hinter mir, was ja auch meine bescheidene Karriere damals dann zerstört hat. Einer von den vielen, der bestimmt ein Riesenprofi geworden wäre, wenn ich das Knie wäre. Nein, deswegen ist Laufen ein bisschen schwierig, aber Mountainbike, mache viel Sport, Fitnessstudio. Jetzt im Winter habe ich mich auf Skifahren gefreut hier unten im Süden, das ist erstmal nichts, mal schauen, ob es noch kommt. Aber viel Sport, ja, Laufen geht leider nicht.
Ja, ist in München natürlich auch relativ einfach, ne? Ich meine, durch den Englischen Garten kann man, glaube ich, relativ lange Fahrrad fahren. Ich verfolge dich natürlich auch bei Insta. Man sieht ja, das ein oder andere Mal bist du natürlich auch mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit nach Unterföhring. Also sehr sportlich der Mann, wie es sich einfach gehört. Für einen Sportjournalisten.
Klar. Ja, aber versucht fit zu bleiben, weil es auch ganz wichtig ist. Ne? So geil der Job ist, er ist natürlich auch energieraubend manchmal, die Reiserei etc., lange Tage. Aber umso wichtiger ist, dass man doch irgendwie körperlich halbwegs auf dem Damm ist. Und das bin ich, glaube ich. Aber du hast angesprochen, schon geil und das liebe ich auch an meinem Job. Sky ist ja in Unterföhring, das Headquarter, ein bisschen nördlich von München. Ich fahre hier von, wo ich wohne, in den Englischen Garten rein, fahre durch den Park, fast bis vor die Haustür von Sky. Also ist mein Arbeitsweg. Andere stehen im Stau und ich darf da irgendwie entlang der Isar radeln. Also das ist auf jeden Fall Lebensqualität. Das ist geil.
Ja, du bist ja eigentlich gebürtiger Frankfurter. Yannick hat das schon am Anfang erwähnt. Wenn du dich entscheiden müsstest, mittlerweile Frankfurt oder München?
Frankfurt ist Heimat. Frankfurt kenne ich alles und jeden und das ist irgendwie, verbinde ich mit ganz viel. Ja, nur München hat natürlich von der Lebensqualität noch ein bisschen mehr zu bieten. Ja, aber Frankfurt ist für mich die Heimatstadt und mit der ich viel verbinde, Kindheit, Jugend. Trotzdem, ich lebe gerne in München.
Ja, du hast ja eben schon angesprochen, deine großartige Fußballkarriere. Erzähl mal, Marc, wo hast du gekickt früher?
Ja, also ich war gar nicht so schlecht, kann ich doch ganz selbstbewusst sagen, wobei ich mehr über Fleiß, Ehrgeiz und Training kam, als jetzt irgendwie das technische Megatalent. Also ich habe mal angefangen, auf der 6 zu kicken und je höher es ging, umso mehr wurde ich nach hinten geschoben, weil dann irgendwann Innenverteidiger, Außenverteidiger, also da merkt man, dass dann die technischen Fähigkeiten und die Spieleröffnung nicht ganz so geil war, wie von vielen anderen. Aber ich habe im Heimatverein gekickt, dann bin ich damals nach Offenbach gegangen, war dort dann erst einmal, bei Kickers gespielt, SG Rosenhöhe, das war ein Verein, der eine sehr gute Jugend hatte, war dann bei der Eintracht und dann kamen Verletzungen, habe dann bei der Eintracht noch Jugendtrainer gemacht, war dann aber noch in der Schulzeit in Australien ein Jahr, habe da dann gespielt, auch in der Profiliga kurz, aber das war nochmal noch eine schlechtere Profiliga als die jetzige. Wo ja einige jetzt, sagen wir mal, abgehalfterte Stars auch hingehen. Aber das war so meine Fußballkarriere. Nur dann schon Ende also 18, 19, 20, hatte ich immer wieder Knieprobleme, habe dann schnell auch aufgehört und mich anderen Dingen gewidmet oder musste aufhören. Ja.
Hast du mal mit einem also jetzigen Fußballer vielleicht zusammengespielt? Mit einem Profi? Oder?
Ja, Generation, Jermaine Jones, Sebastian Kehl, der zwar ein bisschen älter ist, aber den habe ich damals dann, der aus Fulda kommt, Hessen-Auswahl, die Wege mal gekreuzt, das war diese Generation, also ich bin Jahrgang 82 und damals waren die Jahrgänge manchmal noch 81, 82, 83, das war dann noch überlappend, bis es dann auch wirklich auf die klaren Jahrgänge gibt, deswegen habe ich mit Jungs in dem Alter zusammengekickt, aber das sind so welche, die es wirklich geschafft haben, ja.
Ja, sehr gut. Du hast es auch geschafft, zwar nicht direkt im Profifußball, aber zumindest drumherum. Bist jetzt Chefreporter bei Sky Sport News, aber war es das natürlich auch noch nicht von Beginn an, sondern hat es natürlich auch einen Weg, den du bestreiten musstest. Du hast Journalismus studiert, in Darmstadt, meine ich zu glauben. Ja. Was hat dich denn dazu gebracht, damals wirklich dieses Studium anzutreten? Ich glaube, deine Eltern, und ich glaube, du kommst aus einer Bankfamilie, ist das richtig? Hattest du mir mal erzählt? Ja. Dann ist der Weg in den Journalismus ja nicht unbedingt naheliegend.
Nee, das stimmt. Und Frankfurt, Banker, also alle Klischees werden da erfüllt. sagen wir mal so, Fußball, wie wahrscheinlich bei vielen, die auch zuhören oder die im Studium bei euch sind, wie bei euch, Fußball, absolute Leidenschaft, Lebensinhalt. Und Fußball war mein Leben in der Jugend. Ja. Also deswegen, das war immer der große Traum, natürlich auch Profi zu werden. Aber Medien und gerade damals vor allem Hörfunk war immer so meine zweite Leidenschaft. Also gar nicht das Fernsehen, gar nicht auch Schreiben, sondern vor allem Radio. Ich habe es geliebt. Ich habe die ARD-Radiokonferenzen geliebt in der Kindheit. Und deswegen habe ich schon relativ früh auch angefangen, beim Radio zu arbeiten. Damals in der Stadt, im Vorstadt von Frankfurt, wo ich auch mein Abi gemacht habe. Und das waren so die ersten Schritte, die ich schon während Schule, neben Studium gemacht habe, neben Schule und aber auch Fußball gespielt habe. Naja, und dann war so ein bisschen die Krux, Verletzung. Fußball erstmal passé, was mache ich jetzt? Was mache ich in meinem Leben? Ja. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich schon Sportjournalist versuche zu werden. Und habe als freier Mitarbeiter, wie gesagt, beim Radio gearbeitet und habe dann angefangen zu studieren. Ja, in Darmstadt, relativ neuer Studiengang damals, war sogar Online-Journalismus, also digitaler Journalismus, der damals natürlich noch ein bisschen belächelt wurde. Mittlerweile wissen wir, dass es der Shit ist und die Zukunft. Ja. Aber das war so der Anfang. Und für mich war, ich wurde auch unterstützt, auch familiär, aber trotzdem war natürlich immer so ein bisschen, boah, Journalismus, schwierige Branche, das wollen viele und man verdient nicht viel und da willst du das wirklich? Und also diese klassischen Dinge, die diskutiert werden, Die habe ich auch gehabt. Und ich war immer der Überzeugung, Leidenschaft, ich liebe, was ich mache, ich versuche es, ich glaube, ich bin auch nicht schlecht. Und wenn man das irgendwie liebt und mehr Ehrgeiz hat und mehr Fleiß hat, dann schafft man es schon. Und bis heute kann ich, glaube ich, sagen, hat geklappt. Ja, genau mit dieser Herangehensweise.
Ja, du hast ja eben schon angesprochen, dass du vor allem dann auch schon während deiner Schulzeit den Hörfunk faszinierend fandest. Was würdest du denn sagen, war dafür ausschlaggebend, dass das vor allem für dich cool war und jetzt bist du auch im Fernsehen? Und was macht das für dich noch attraktiver als, ich sag mal, der Online-Journalismus? Also das Schreiben vor allem.
Ja, also schreiben war ich jetzt auch nie mega talentiert, sondern ich komme schon irgendwie auch vom Erzählen, von der Sprache. Ich kann schreiben, schreibe auch gerne mal. Ich habe eine Kolumne über der Verlagsgruppe Rhein-Main über die Eintracht. Schreibe ich auch sehr gerne, weil es einfach was anderes ist für unsere Online-Seite skysport.de. Aber sagen wir mal so, da sind meine Fähigkeiten, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, jetzt nicht die grandiosesten. Und ich wurde da auch nie so drastisch ausgebildet außer im Studium. Bei der FAZ habe ich sehr viel mitgenommen, mit tollen Journalisten zusammengearbeitet. Und da wurden auch mir meine Grenzen aufgezeigt, gerade auch vom Schreibstil. Aber vor allem, als natürlich irgendwie die Krönung auch ein bisschen so ist, gerade in der Formulierung, auch wenn man natürlich sagen kann, manchmal ist es zu abgehoben, aber ich fand es immer sehr interessant, die Fähigkeiten von vielen Journalisten dort, auch intellektuell. Naja, und Radio war immer so für mich so ein bisschen das direkteste Medium, ne? Also du, dein Mikro, der Hörer. Und beim Fernsehen ist es, so toll es auch ist und sehr ich es liebe, ist natürlich wichtiger, größer, aber du hast 1000 Leute um dich rum. Du hast, wenn es gut bei Sky Sport News, haben wir eine kleine Crew, aber gerade bei Sportproduktion im Stadion, ja, dann bist du da derjenige, der vor der Kamera steht und ich weiß das zu schätzen, aber du hast dann 10, 20 Leute um dich rum und es ist alles groß. Du bist nicht selbst alleine entscheidend. Das habe ich beim Radio geliebt. Sitzt in seinem kleinen Studio, keiner da, ja, und du machst einfach Radio mit dem Hörer. Und ja, und das fand ich immer faszinierend und habe da als Kind schon immer im Kinderzimmer Radio-Moderator und Sportreporter gespielt. Und deswegen finde ich Radio nach wie vor geil. Ich will auch nicht ausschließen, irgendwann wieder Radio zu machen. Aber klar, Fernsehen ist die größere Nummer, ja.
Ja, ja. Bist du eigentlich oft gestresst? Du hast gerade angesprochen, wenn du dann bei einer Live-Produktion mit dabei bist, in Stadien, viele Leute um dich herum sind, im besten Falle auch noch irgendwie 50.000 Zuschauer, nimmt dich das manchmal schon mit und denkst du, oh, ich wäre gerade doch lieber mal für mich allein?
Um ehrlich zu sein, also gerade bei größeren Auftritten nehme ich mir auch die Zeit für mich alleine im Vorfeld. Also um in mich zu gehen, um einfach nochmal Ruhe zu haben, um das Interview durchzuspinnen. Ich bin jemand, der durchaus akribisch ist, ja, manchmal zu akribisch. Da muss ich manchmal auch einmal sagen, hey, nimm's easy, du machst es lang genug. Ja. Du musst dich nicht auf jedes Kleinigkeit vorbereiten, sondern sei du in einem Interview, in einem Gespräch. Weil ich schon sehr, sehr fleißig und akribisch bin. Und manchmal habe ich jetzt gerade auch ein Coaching von Uli Potowski, der ja gerade für diese Leichtigkeit steht und sagt, hey Junge, ja, also geh auch mal raus aus dem und jetzt willst du noch die Statistik und den Skillset von dem Spieler analysieren. Ja, ja, alles schön und gut, das kannst du, da bist du super, aber sei auch mal du und locker, wie ich dich so erlebe und hab einfach Spaß dabei. Ja. Also sagen wir mal so, die Ruhe finde ich, aber natürlich so, Rotlicht geht an, wir sind auf Sendung, 1000 Leute, am besten natürlich auch Stimmung und Fans ne, nach Corona wieder. Das ist schon geil und das ist auch pushy und man ist, also ich bin nicht negativ aufgeregt, aber man ist auf jeden Fall irgendwie da, man ist voll da, ja, und angespannt, positiv aufgeregt, ja, wenn man sich drauf freut. Bei mir ist meistens Vorfreude, ich habe dann Bock drauf und das ist das, was ich bin jetzt 9 Jahre bei Sky. Jedes Mal, wenn ich ins Stadion fahre, wieder. Und das ist, und ich gucke manchmal 3 Spiele, manchmal 4 Spiele in der Woche, auch im Stadion, also in besten Zeiten vor Corona. Es ist geil und ich habe Bock drauf und ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich auf die Atmosphäre, auf das Dasein auch. Und deswegen ist der Klassiker, ich arbeite nicht, ja, weil ich habe jeden Tag Spaß. Und ja. Das ist so das, warum ihr das wahrscheinlich auch macht, warum es auch die machen, viele, die zuhören und auch davon träumen. Und diesen Traum muss man auch folgen, meiner Meinung nach, weil das, was man bekommt, wenn man es geschafft hat, ist einfach sensationell.
Ja, ja. Du hast gerade angesprochen, du fährst jeden Tag mit Spaß zur Arbeit. Ich muss gestehen, ich hatte ich will nicht übertreiben, aber einen meiner schönsten Tage auch zusammen mit dir Anfang Februar, in der Allianz Arena gegen FC Augsburg waren wir zusammen da. Das letzte Spiel mit Zuschauern, also nochmal besonderer im Rückblick zumindest. Und auch das war ja für mich ein Riesenerlebnis damals mit Sky, mit euch mal live vor Ort zu sein, mit Wolf Fuß noch mal schnacken zu können. Das war natürlich schon fantastisch. Und hat mich natürlich, ich kann ja nur für mich jetzt in dem Fall sprechen, wahnsinnig motiviert. Es war zum Ende meines Praktikums bei euch und ja, da habe ich auch gemerkt, Junge, du musst weitermachen und weiter deine Ziele verfolgen. Also das freut uns natürlich auch, dass du jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen kannst. Es gibt, glaube ich, zu viele Leute in der Gesellschaft, die das nicht tun. Da ist man schon sehr privilegiert. Ja. Ne?
Ja. Und auch Dankbarkeit und Demut müssen haben für das, was man hat, ne? Weil wir sind Deutsche, wir meckern gerne, ne? Also deswegen muss man sich auch mal locker machen und auch jetzt gerade in Corona-Zeiten nur Einschränkungen, alles schön und gut, aber wir müssen auch das schätzen, was wir haben und bei mir gehört auch der Job dazu, ja.
Ja, das ist, denke ich mal, auch ziemlich krass, wenn ich mit Freunden darüber rede, dass ich eben, also wir studieren ja speziell auch Sportjournalismus und dass ich das studiere, die sagen mir dann halt auch häufig, Janik, das ist cool, dass du das machst, weil das eben das ist, worauf ich wirklich Bock habe. So. Und die das auch wissen, so die kennen mich, die wissen, dass das ist, wofür ich brenne. Und ich dann eben nicht, wie wahrscheinlich es viele andere machen würden, einfach BWL studieren oder, ich weiß nicht, das ist jetzt nichts gegen BWL, ne? Aber eben nichts in diese explizite Richtung. Und deswegen denke ich mal, ist das auch das wirklich Besondere und Coole an dem Job, dass man das wirklich macht, wenn man Bock drauf hat. Und selbst wenn die Aussichten im Journalismus ja nicht allzu rosig sind, sage ich jetzt mal so, hat man einfach Bock drauf und möchte sich versuchen und sein Bestes geben, da irgendwie eine Rolle zu spielen, so wie du es heute tust.
Ja, total. Und vielleicht eine Anmerkung von mir und auch eine kleine Kritik. Ist schön, mit euch darüber zu sprechen, aber was ich schon merke in den jüngeren Generationen, und das kann ich mit meinen 38 als alter Sack ja auch schon sagen, dass so dieses Brennen, ja, das ist zwar da, aber ganz oft ist dann wirklich dieser Fleiß und dieses wirklich die Extrameter gehen und in Vorleistung gehen und wirklich auch, also viele auch gerade, die das machen wollen, so, ich möchte jetzt ins Fernsehen, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bayern München moderieren oder kommentieren und das funktioniert nicht. Also auf gut Deutsch, ich darf sagen, ne, wir reden ja unter uns, man muss auch Scheiße fressen, so, ne? Und gerade bei Nils, ich durfte dich näher kennenlernen, da habe ich genau dieses Gefühl, das ist da, ja, also ich gehe die Extrameter, ich habe Bock drauf und so schätze ich euch jetzt auch ein, das kann ich nur allen anderen, die vielleicht auch zuhören und die das interessant finden, es ist nicht einfach, ne? Man muss es wirklich wollen und wenn man das nicht wirklich will, und auch wirklich dieses, auch mal Scheiße fressen zu wollen, dann sollte man vielleicht auch überlegen, was anderes zu machen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man glücklich wird und dass man es auch wirklich schafft, leider geringer. Und ich glaube, dieses Wollen ist ein bisschen geringer geworden. Ja? Generation Y, Klassiker, so, ne, über was viel diskutiert wird. Und das ist aber in dieser Branche ganz wichtig, weil da wird dir nichts geschenkt.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, dass du 38 Jahre alt bist. Yannick, in deinem Einleitungssatz hast du davon gesprochen, dass Marc schon 39 ist. Haben wir ihn älter gemacht.
Eieiei.
Also ja, weil ich so alt aussehe. Alles gut. Aber ich werde ja auch 39 im nächsten April. Aber
ja,
noch 38. fast 40 kriege ich jetzt manchmal schon zu hören. Ja, das Witzige ist, wie alt seid ihr jetzt?
Anfang 20, ich bin 22, Yannick ist 21, ne?
Korrekt.
Ja.
Das Krasse ist, ich wusste nie, dass das echt so ist, aber ich bin jetzt 38 und ich fühle mich halt null so. Ich fühle mich wie vor 10 Jahren, ja. Und manchmal sagt der Körper schon so, okay, du bist nicht mehr Ende 20 oder Mitte 20, aber so von dem ganzen Spirit. Und das ist auch in unserer Branche halt so. Man fängt nicht an, irgendwie mega jetzt zu siezen und Stock im Arsch, sondern, weißt du, es ist einfach noch locker und macht Spaß. Und dieses Miteinander ist auch toll. Und auch über Generationen hinweg. Uli Köhler, beste Beispiel, ja, der jetzt auf die 70 zugeht. Ich meine, Yannick, du hast ja auch kennengelernt, ja. Und immer noch ein Typ, der eigentlich vom Spirit her, von der Art zu leben auch, wie er auftritt, ähnlich ist wie wir, ja. Und das sind Generationen dazwischen. Und das macht es auch besonders bei uns, finde ich, im Sportjournalismus, dass du natürlich auch Leute hast, die sehr ähnlich ticken, ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist uns krass bei Marcel Reif aufgefallen. Den haben wir auch schon gesprochen in diesem Podcast und waren auch bei ihm zu Gast in München. Wahnsinnig fit, der Mann. Das hätte man nie gedacht, wenn man ihn noch nie gesehen hat vorher. Also das ist tatsächlich auffällig. Und naja, wollen wir nochmal ein bisschen auf das zurückkommen, was dich auch so ein bisschen ausgemacht hat in deiner Vita. Du warst bei Radio FFH, du warst bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beim ZDF und ein Jahr bei Red Bull war zu lesen, bei deinem LinkedIn-Profil. Was hast du da gemacht?
Ich war bei Red Bull zuständig für das Red Bull Media House in Deutschland. Das war ja dann quasi so eine neue Sparte, die es immer noch gibt und die mittlerweile echt auch erfolgreich ist. Man kennt ja alle die coolen Red Bull-Filmchen von Surfern, von BMXern. Und aus diesen Filmchen, die es früher schon immer gab, natürlich auch zu Werbezwecken, wurde ja von Red Bull quasi ein Media House aufgebaut, in dem man das selber produziert. Wo es aber auch darum ging, Dokumentationen zu produzieren, journalistisch das Ganze auch umzusetzen. Ein bisschen aber zu Red Bull Mobile, also als Mobilfunkanbietern, zum Beispiel immer noch in Südafrika, in Australien, in Österreich, also in der ganzen Sparte Digitales, Medien hat man sich aufgestellt und ich hatte damals das Angebot, dahin zu gehen und für mich war das, da war ich dann auch Mitte, Ende 20 und natürlich eine Riesenchance, weil ich von heute auf morgen in dieses Red Bull Imperium eingetaucht bin, in einer verantwortungsvollen Position, mit Budgetverantwortung in Millionenhöhe, mit Mach einfach mal, Junge. das, was ich da für ein Vertrauen bekommen habe und vor allem raus letztendlich aus diesem Journalismus rein in wirklich in normales Business, trotzdem aber mit Medien, bei einer coolen Brand, für mich immer noch cool, Red Bull, Global Soccer, also auch Red Bull Leipzig, Salzburg wurde da gerade weiterentwickelt und gegründet, das waren so die Anfänge. Es war der erste WM-Titel von Sebastian Vettel, den ich mit Red Bull Racing gemeinsam dann auch vor Ort erleben durfte, also trotzdem immer noch sehr viel Sport. Und das war eine tolle Erfahrung, vor allem, weil ich viel gelernt habe in Richtung Business. Und das kommt im Journalismus mir manchmal auch ein bisschen zu kurz, ja, dass natürlich alle Unternehmen immer noch Unternehmen sind oder Konzerne, auch bei uns. Sky gehört zu Sky England, also Sky Europa. Sky Europa gehört zu Comcast aus England, aus USA, einer der größten Medienkonzerne. Es geht auch um Geld zu verdienen, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und dieses zu verbinden, Journalismus, journalistische Ethik auch, trotzdem aber auch Businessmodelle, das habe ich bei Red Bull sehr drastisch gelernt und sehr gut. Teilweise war ich auch überfordert, wenn ich ehrlich bin, weil die Verantwortung, die ich bekommen habe von heute auf morgen, mach halt mal einen Launch für Red Bull Mobile, ja, mit Millionenbudget und verhandel mit O2. Also okay, bitte, was mache ich jetzt hier? Aber es war kaltes Wasser und es war eine coole Zeit. Und Red Bull ist immer noch ein Unternehmen, dem ich sehr zugewandt bin, ja.
Ja, du hast es ja eben schon mal angesprochen, also dass du warst 2010, 2011 dort, wenn wir richtig recherchiert haben. Mhm. Und das ist
ja.
Ja, ne? Genau.
Ich glaube.
Und das ist ja so die Anfangszeit von RB Leipzig gewesen. Also die wurden ja 2009 gegründet, haben damals noch in der Regionalliga gespielt und du warst ja damals im Unternehmen Red Bull. Hast du da irgendwas von mitbekommen von dieser Zeit, vor allem auch mit RB Leipzig? Kannst du da irgendwie noch Einblicke geben oder war das irgendwie ganz weit weg?
Nee, total. Ich war da involviert. Also ich war da schon relativ nah dran und auch mitverantwortlich. Das war spannend, ne? Weil Red Bull Salzburg gab es und letztendlich war es ja so, dass Red Bull eben mit Verleiht Flügel immer so natürlich einerseits für die Dose, aber immer für Extremsport und Actionsport stand. Und dann kam der Motorsport dazu mit Vettel, was ich ja dann da auch sehr hautnah erlebt habe, oder mit Red Bull Racing, auch mit von Rallye Dakar über Motorsport, auch im Motorradbereich, bis hin eben zur Formel 1. Und damals, als man schon eingestiegen ist, hieß es ja, jetzt kommen die da mit der Dose. Ja, also, weil letztendlich irgendwie die großen Autokonzerne, sei es Daimler, Ferrari, ja, die das natürlich alles mal alles belächelt haben. Ja, komm, jetzt mal hier, ein Energy-Drink-Hersteller will jetzt hier Formel 1 machen, ihr habt sie nicht alle. Ja. Mhm. Letztendlich war es erfolgreich und Vettel ist Weltmeister geworden, und nicht nur einmal mit Red Bull Racing. Und ähnlicher Spirit war dann bei Red Bull Global Soccer auch, ja, also dass man gesagt hat, so, der nächste Schritt ist, Red Bull ist keine Marke mehr für eine Nische, sondern für jedermann und deswegen will man auch in den Jedermann-Sport und weltweit begeistert nichts anderes außer Fußball die Menschen so sehr und auch wenn Mateschitz, der Besitzer und Gründer von Red Bull, nicht so fußballaffin war, sondern eher Action- und Motorsport-affin, deswegen ist man auch im Motorsport so tief drin. Und Flug, also Red Bull Air Race zum Beispiel, also alles, was Fliegen ist, hat immer Mateschitz sehr fasziniert. Und deswegen war das innerhalb des Unternehmens auch so, krass, jetzt machen wir auf einmal Fußball. Alle Wahnsinn. Also dieser Pioniergeist, dieser Visionärgeist, der war immer da und der war besonders. Das habe ich selten in Firmen so erlebt. Ja. Und das hat man gespürt und auf einmal hatte man dann einen Fußballverein, auch in Deutschland, an der Backe, wenn ich mal so sagen darf, ja, und hat was draus gemacht. Und mittlerweile wissen wir, das Konzept, das Projekt war und ist sehr erfolgreich und man hat da schon die richtigen Dinge angegangen. Aber am Anfang hatte man erstmal nichts und in der Zeit war ich eben auch noch bei Red Bull, als man noch nichts hatte.
Hat man damals auch irgendwie schon gespürt, dass das darauf hinauslaufen kann, dass man in 10 Jahren Champions League spielt? Oder war das noch extrem weit weg und man hat irgendwie gedacht, weiß ich nicht, vielleicht klappt ja zweite, dritte Liga, dass wir uns da irgendwie etablieren mit unserer Kohle, mehr nicht? Oder wie würdest du das beschreiben?
Das Witzige ist, um da einen Einblick zu geben, so wie ich auch Red Bull erlebt habe, gerade der Chef, der Gründer, also DM, wie er immer intern genannt wird, ich mache das jetzt, der kommt halt nie mit kleinen Visionen. Der kommt mit, ich will aus der Stratosphäre springen, ich will Formel-1-Weltmeister werden, ich will die Champions League gewinnen, ja, oder zumindest deutscher Meister werden. Und das genau, also Red Bull Stratosphäre ist die Red Bull Stratos, ne, kennt ihr alle, ja, also, wo alle erstmal sagen, du hast es doch nicht mehr alle, ja. Und so war das beim Fußball auch, ja. Und es war immer klares Ziel, Bundesliga, Champions League spielen. Das war immer, und Titel holen irgendwann. Und genau damit ist man reingegangen, als man den SSV Markranstadt gekauft hat und umfunktioniert hat in RB Leipzig. Also immer mit dieser Vision, nie, wir steigen erstmal in die dritte Liga auf, in die vierte, in die zweite, nein. Immer nach den Sternen greifen und klares Ziel vor Augen. Und das fand ich auch faszinierend und hat mich auch geprägt.
Krass. Ja, und RB Leipzig gehört mittlerweile ja, du hast es angesprochen, zu der Elite Europas. Letztes Jahr im Champions League Halbfinale. Sicher ist es schwer, das Ganze jetzt nochmal zu bestätigen, aber zumindest hat man sie jetzt auf dem Schirm. Ja, Marc, dich hat man auch auf dem Schirm, nicht nur, weil du die Transfer-Update-Show mit deinem Kollegen Max Bielefeld begleitest und moderierst. Wir haben mit Max eine ganze Folge lang schon über den Transferjournalismus gesprochen und wir wollen das jetzt ja nicht doppeln, aber vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen aus deiner Sicht erklären, wie arbeitest du mit Max zusammen, wie ergänzt ihr euch, gibt es da Bereiche, für die er du und für die er der Max dann zuständig ist?
Ja, das Besondere generell bei Sky im Team der Reporter, aber natürlich auch im Transfer-Update-Team ist so, dass natürlich das menschlich untereinander sensationell ist. Also das ist eben dann ganz oft eben nicht nur, man ist ein Kollege oder dieses auch, was man oft aus dem Medienbusiness, habe ich auch erfahren in meinem Leben bei anderen Sendern, vor allem auch dieses Gegeneinander-Ellenbogen, sondern wir wollen zusammen etwas rocken und Spaß haben. Und das ist gerade auch in der Zusammenarbeit, zum Beispiel im FC Bayern-Team. Ich bin ja auch Bayern-Reporter bei Sky Sport News mit Uli Köhler, mit Torben Hoffmann, ja, aber auch natürlich mit Max Bielefeld und Transfer-Update der Fall. Und das deswegen macht so Spaß, weil es geht nur zusammen. Zusammen ist man immer besser. Und das ist bei Max und mir natürlich auch so das beste Beispiel. Also wir stehen uns blind, wir sind auch befreundet. Wir haben jeden Tag unzähligen Austausch. Ja, und das ist auch das Erfolgsgeheimnis. Wir ergänzen uns, wir vertrauen uns, wir besprechen alles miteinander. Weil ganz oft sind es natürlich sehr, sehr heikle Infos, die wir kriegen. Und auch, wie gehen wir damit um? Ja, also, und da braucht man immer einen Konterpart. Man darf nie glauben, man ist selber so gut, so schlau, ich weiß schon alles und weiß, wie es geht, sondern braucht immer jemand, der einen zurückholt, der einem klar die Meinung sagt, der sich auch das traut, der auch die Kompetenz hat. Und das ist bei Max und mir extrem der Fall. Und natürlich, jeder hat so sein Netzwerk, das aufeinander abgestimmt ist. Also wir gehen nicht an dieselbe Quelle oder an dieselben Leute ran, sondern jeder hat seine Vertrauten und sein Netzwerk. Und das haben wir sehr gut aufgeteilt. Max ein bisschen mehr internationaler, weil er da noch besser aufgestellt ist, weil er unfassbar viele Sprachen spricht. Ich noch mehr nationaler Deutschland. Aber das ist so ein bisschen das, wie wir zusammenarbeiten. Und wichtig ist einfach dieses, glaube ich, Ergänzen und aber auch tiefes Vertrauen.
Ja, man merkt das ja auch, oder ich habe es auch gemerkt in meiner Zeit, der Workflow ist ja schon sehr, sehr speziell bei Sky und sehr gut aufeinander abgestimmt. Natürlich gibt es immer noch Dinge, an denen man arbeitet, ganz sicher. Aber was mir auch krass auffällt, ist immer bei der TU-Show, dass ihr ja das Publikum, was ja wahrscheinlich etwas jünger ist, als ihr immer noch abholt. Das passt auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast, dass du dich auch noch mal 10 Jahre jünger fühlst, als du eigentlich bist. Ist das auch Tag für Tag Motivation, wenn man eben positives Feedback unter den YouTube-Videos zum Beispiel sieht? Weil das ist ja eigentlich durch die Bank weg positiv und unüblicher eigentlich in der heutigen Gesellschaft.
Ja, das stimmt. Sagen wir mal so, Wir hätten selber nicht gedacht, dass wir da so viel positives Feedback bekommen und auch so einen Erfolg mit haben, weil wir haben schon immer uns für Transfers interessiert, für Transferjournalismus, der ja in Deutschland noch ein bisschen brach lag lange. In anderen Ländern, in Italien, in Spanien, in England ist das the shit, ja. Und wir haben uns immer dafür interessiert und wollten unbedingt da was aufbauen. Und wir hätten nie gedacht, dass es so erfolgreich wird und auch, dass wir so viel positives Feedback bekommen. Was aber auch überrascht ist, die Kompetenz. Also wir haben so viele Leute, die uns richtig gute Sachen, Meinungen, Analysen, die sich damit auseinandersetzen, weil sie einfach Fans, Fußballfans sind, weil sie es lieben. Und da bin ich immer echt überrascht, wie gut gerade auch die junge Generation einfach ist in diesem Fachwissen, ja. Aber man muss immer ganz ehrlich sagen, wir kriegen auch natürlich, sagen wir mal, negative Nachrichten, Kritik, wir kriegen auch Hassnachrichten, ja, wir kriegen auch Shitstürme. Man unterscheidet, finde ich, extrem zwischen YouTube und Twitter. Bei YouTube ist es eher positiv, konstruktiv und auch kritisch, aber vor allem auch fachlich gut. Twitter ist oft ein Gehate, ja, also, und aber auch daraus, und das haben wir gelernt, das war nicht immer einfach, auch gerade für Max und mich, dass man selbst aus wirklich Gehate bis hin zu Bashing oder manchmal auch strafrechtlich relevante Aussagen, ja, in Beleidigungen, dass man auch was rauszieht. Ja. Also, dass man auch versucht, eine Kernkritik zu erkennen, dass man sich damit auseinandersetzt und weder irgendwie es gar nicht liest, noch irgendwie sich wirklich emotional davon beeinflussen lässt. Ja. Und ein Tool bei mir war, gerade bei der drastischen Kritik, dass ich geantwortet habe. Nicht immer, aber ich antworte dann, ja. Und selbst wenn ich wirklich zutiefst beleidigt werde, habe ich oftmals geantwortet und so, okay, ich erstmal, was du da schreibst, kann ich nicht, ne, letztendlich dir durchgehen lassen, das geht nicht. Trotzdem möchte ich dir jetzt hier sagen, wenn du eine Kritik hast und die formulieren möchtest und das und das scheiße findest, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe, schreib's mir. Und dann kommt meistens nochmal eine Beleidigung plus die erste Konstruktivität. Dann schreibe ich nochmal, okay, verstehe, führ den Punkt aus und dann können wir gerne reden. Ansonsten ist es hier beendet. Ja. Und dann merkst du, dass die meisten Leute, 98%, anfangen, krass, dass du antwortest, krass, dass du das irgendwie jetzt irgendwie annehmen möchtest und ich habe ja nur das und das gemeint. Und es wird immer sanfter, die Kritik, bis man irgendwann in eine normale Konversation reinkommt. Nicht bei allen, manche sind auf gut Deutsch so verloren, ja, dass du da auch nicht rankommst, aber ganz viele, die kotzen erstmal los in der Anonymität, ja, und nutzen das Internet dafür, um ihren Groll loszuwerden. Und die versuche ich manchmal, wenn ich die Zeit habe, haben die immer die Zeit dafür, einzufangen. Und da habe ich gelernt, dass ich auch offen sein muss, die Kritik rauszulesen, selbst aus einem, du bist so scheiße, du bist ein Arschloch. Ja, ja. Also, ja.
Okay. Krass. Ja, erstmal Respekt, dass du dann dich in den Diskurs mit solchen Menschen bewegst, sag ich mal, finde ich sehr gut. Also ich glaube, das machen die wenigsten, aber zeigt auch, denke ich mal, sehr viel von Stärke. Und du hast ja
angesprochen. Anstrengend und manchmal auch verletzend, aber da muss man versuchen, drüber zu stehen, ja.
Ja, genau, genau. Du hast ja auch eben angesprochen, dass euch das nicht, also dass ihr das nicht emotional an euch ranlässt, diese Beleidigung, die es dann auch über Social Media gibt. War das denn von Anfang an so oder hattet ihr da anfangs noch Probleme mit?
Nein, du triffst genau den Kern. Am Anfang, ich weiß auch noch, weil Max ist ja ein bisschen jünger als ich, der noch nicht so lange auch bei Sky ist. Deswegen habe ich bei Max das extrem noch mehr erlebt und sowas war bei mir früher auch. Dein erster Shitstorm, den du bekommst, oder die ersten, da schluckst du erstmal. Ja, weil wir sind Menschen und ich glaube, sowohl wir alle, Max auch, aber auch Torben zum Beispiel, Uli hat schon viel erlebt, ja, aber haben da auch eine gewisse Empathie, ja, und das trifft halt erstmal. Also vor allem, es gibt auch Dinge, die sind auch wirklich nicht nur unter der Gürtellinie, sondern wo du erstmal schlucken musst, ja, also, und das trifft. Und das müssen halt, sollten die Leute, die es schreiben, immer im Hinterkopf haben. Haben sie meistens nicht oder haben sie nie. Aber man muss versuchen, einfach es abzuschütteln. Das gehört dazu, dass die Schattenseite auch. Ja? Also nicht nur, dass es eine schwere Branche ist, sondern wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kannst du auf eine Öffentlichkeit zerpflückt werden. Ja? Und musst dich auch der Kritik der Öffentlichkeit stellen. Und ganz ehrlich, ich mache Fehler. Ich sage Dinge, die falsch sind. Ich habe gerade gestern im Insta Live auch gesagt, dass ich Buna Sarr negativer gesehen habe von seinem Potenzial, also der Rechtsverteidiger der Bayern, der neue, als er jetzt ist. Er spielt besser, als ich gedacht habe. Und ich habe ihn in der ersten Bewertung schon zerpflückt und gesagt, kein Transfer, den ich machen würde, absoluter Nottransfer und auch die Fähigkeiten reichen nicht, um ein richtig guter Rechtsverteidiger zu sein in der Bundesliga. Jetzt gerade macht er es ordentlich. Nicht geil, aber er macht es ordentlich. Und das muss man auch revidieren können, ja.
Ja, du hast gerade den Hass bei Twitter angesprochen. Uns ist aufgefallen, dass du bei Twitter auch gar nicht mehr so aktiv bist. Hat das was damit zu tun, dass du oft denkst, Leute, bevor ich mich jetzt hier auf diese Diskussion einlasse, die ja auch einfach Zeit kosten, lasse ich es einfach mehr oder weniger ganz und konzentriere mich dann vielleicht auf Medien wie Instagram zum Beispiel?
Letzter Tweet im Oktober, nur um das mal hinzuzufügen.
Ja, und es hat vielleicht, wenn ihr jetzt so fragt, muss ich mal drüber nachdenken, auch damit zu tun, wobei es auch eher damit zu tun hat mit meiner eigenen persönlichen Social-Media-Strategie. Und dafür nutze ich die Kanäle für das, was sie sind. Und Oktober war Transferperiode, deswegen bin ich mir sicher, der ging wahrscheinlich um einen Transfer, der Tweet. Ja. Mhm. Und wenn ich Infos rausgeben möchte, ja, wenn ich eine Info habe, eine Exklusivinfo, wenn ich eine Info von Sky quasi pushen möchte, dann nutze ich Twitter dafür, weil Twitter ist das schnellste und beste Infomedium. Mit Twitter kann ich schnell eine Exklusivmeldung von uns weltweit extrem verbreiten. Wir hatten in der letzten Transferperiode nur Tweets von uns, die Millionen Reichweiten hatten weltweit. Ja, krass. Ja. Und da siehst du halt, dafür nutze ich es, um zu diskutieren, um mein Leben zu posten, ja, oder ist das das falsche Medium? Dafür ist Instagram, und bei Instagram merke ich, dass natürlich die Leute, man selber nimmt sich ja manchmal gar nicht so wahr, sondern ich bin der Marc, der ein bisschen was über Fußball erzählt und hier mit euch ein bisschen Spaß hat, ja, aber für manche bin ich halt dann doch auch jemand, ja, Person des öffentlichen Lebens, und ich will jetzt nicht Star sagen, aber einer, der, was macht der privat so, wie tickt der, wo ist der gerade, das interessiert die Leute, und dafür ist Instagram ein Channel, der natürlich einen ein bisschen nahbarer machen kann für Leute, die es interessiert. Manche sagen, was ist für eine banale Kacke, ja, was hat er heute gegessen, interessiert mich nicht, völlig richtig, brauchen auch nicht folgen, aber es gibt eben eben auch, weil Fernsehen natürlich immer noch Hochglanz, ja, und dann alles sehr offiziell, ja, und ich versuche da zwar auch manchmal ein bisschen Leichtigkeit und Spaß reinzubringen, für manche zu viel, aber ich mag das einfach, ich will auch lachen da, ja, und Spaß haben, ist auch Entertainment, was wir machen, und bei Insta ist es noch ein bisschen persönlicher, ja, und das ist der Versuch, und da merkt ihr, es schon eine Channel-Strategie, aber ja, bei Twitter ist natürlich manchmal schon nervig, dass alles zerflippt wird. Hm. Steht so ein bisschen für die Gesellschaft und du kannst da dort wahrscheinlich posten, ich habe das den Impfstoff gegen Corona gefunden und gib's allen Menschen weltweit umsonst und du kriegst trotzdem einen Shitstorm. Ja? Also da ist schon so viel Negativität drin, ja? Ja. Und das ist schade. Aber vornehmlich ist es, Twitter ist ein Infomedium und Instagram ist eher so das Daily-Medium für mich.
Ja, das merkt man ja, du bist bei Insta auch ziemlich aktiv. Im Sommer habe ich natürlich auch über Insta erfahren, warst du ja auf Sylt im Urlaub. Ja. Wie kommst du denn dahin? Du bist ja eigentlich gebürtiger Frankfurter, natürlich ist Sylt eine Urlaubsinsel. Warst du da als Kind früher auch schon das ein oder andere Mal und kannst da gut abschalten?
Ja, genau, das ist es. Also Sylt ist für mich so zweite Heimat. Warum? Weil meine Eltern, mein Vater vor allem, riesen Sylt-Fan ist und war. Und wir immer als Kind. Also ich war jeden Sommer dort. Und deswegen ist das für mich so zweite Heimat. Ich kenne da alles. Es ist heile Welt. Ja, gerade, ich meine, mein Leben ist super. Ich freue mich, aber es ist auch manchmal stressig. Ja, und es ist halt einfach, du bist unterwegs. Du hast manchmal auch viel Sachen zu tun. Du musst andauernd telefonieren. Also das Handy steht nie still. Freie Tage so richtig gibt es eigentlich nicht. Also ich liebe Weihnachten, weil selbst am 24., 25., 26. selbst Sportdirektoren machen nichts und Kaderplaner und es passiert nichts. Ja, also es sind wirklich die einzigen drei Tage, an denen mein Telefon normalerweise nicht klingelt. Ja. Und deswegen ist dieser Urlaub dort an der Nordsee und ich liebe den Norden, ja, was Besonderes und es ist Ruhe, es ist Familienzeit, meine Eltern sind auch immer in der gleichen Zeit dann auch da, ich wohne in München, die in Frankfurt, man sieht sich nicht so oft, jetzt in Corona-Zeiten noch weniger und das ist schon eine Zeit, die ich mir immer nehme, um dort ja, zu entschleunigen auf Neudeutsch. Ja.
Sehr schön, das muss auch sein. Marc, jetzt haben wir über deinen Werdegang gesprochen und auch über deine Urlaube, ja, sehr schön. Gleich sprechen wir mit dir noch über die Nationalmannschaft, davor jetzt ja. Aber eine ganz kurze Unterbrechung.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, Marc, du bist ja bei Sky Nationalmannschaftsexperte, wie du ja auch schon erzählt hast, und bist immer nah dran am DFB-Team. Momentan ist ja Länderspielpause, das heißt, momentan wirst du noch mal näher dran sein als sonst, nehme ich mal an, auch wenn du nicht in Leipzig warst und auch nicht in Spanien bist beim Spiel. Aber wie siehst du denn eigentlich momentan so generell Länderspiele in dieser Zeit? Sind die angebracht? Würdest du sagen, nö, müsste man aussetzen oder wie stehst du dazu?
Ich versuche beide Seiten zu betrachten. Natürlich, wenn ich die Vereine sehe und auch die Belastung der Spieler, muss man sagen, was soll der Mist? Ja, also jetzt auch noch Länderspiele und dann auch noch ein zusätzliches Freundschaftsspiel jetzt letzte Woche. Drei Spiele reingedrückt irgendwie in diese Länderspielpause ist doch Quatsch, ja. Und das ist die eine Seite, und das verstehe ich. Die andere Seite ist, the show must go on. Und die Bundesliga geht auch weiter. Die Champions League wurde auch zu Ende gespielt. Warum sollen nicht auch Länderspiele weitergehen? Nächstes Jahr gibt es eine Europameisterschaft. Die Mannschaft muss sich einspielen. Und auch die Verbände brauchen Kohle. Und die machen Kohle vor allem über Länderspiele. Und das ist ein Thema, kann man immer sagen, es geht doch nicht nur ums Geld. Nein, es geht nicht nur ums Geld. Aber auch die Verbände müssen irgendwo Geld einnehmen. Und der DFB ist jetzt nicht der ärmste Verband, aber es geht auch um ganz andere Verbände. Von Armenien über Aserbaidschan ist auch nicht so arm. Aber auf jeden Fall arme Verbände, ja, und die auch Geld einnehmen müssen. Und deswegen ist es schon auch ein Punkt. Ich finde, dieses Freundschaftsspiel hätte man sich schenken können. Ja, zwei Spiele statt drei wäre richtig gewesen. Aber dass gespielt wird, kann ich nachvollziehen, auch wenn die Spieler teilweise kotzen.
Ja, und vor allem, wenn man ja auch sagen muss, im Frühjahr, als es drum ging, da haben die Verbände ja auch wirklich den Vortritt erlassen, dass die dann Länderspiele abgesagt wurden und alles. Und ich meine, deswegen kann ich diese Kritik auch dann in Teilen nur nachvollziehen, dass man da immer drauf hat, dass man alles absagen müsste. Ich meine, die Vereine, die schauen ja auch, wie sie über die Runden kommen. Und genauso müssen es die Verbände ja auch tun. Also.
Ja, und du hast gesagt, die Verbände sagen, jetzt sind wir auch mal dran, so, ne?
Genau.
Und, sind wir ehrlich, die meisten Spieler haben ja auch Bock für ihr Land richtig zu spielen. Also für die ist es ja schon immer noch eine Ehre. Und die Reiserei ist schwierig. Deswegen ist die Frage, wie man einfach diese Risikoreisen, jetzt auch Deutscher nach Spanien, wie man das besser regeln kann. Ja, oder dass die Spieler, wenn sie zurückkommen, in Quarantäne müssen. Da haben die Vereine ein Problem mit. Also es gibt viele Details, die noch nicht perfekt geregelt sind. Aber Länderspiele komplett absagen, rauslassen, fände ich jetzt auch nicht richtig.
Das stimmt, wobei man natürlich die Vereine, klar, ich meine, ich verstehe das, ich als 96-Fan heute Morgen wieder in der Zeitung gelesen, Simon Fayette, der spielt ja bei Guinea, meine ich, Innenverteidiger, und ja, der ist jetzt wieder zurück von zwei Afrika-Cup-Quali-Spielen und muss jetzt, bevor er ins Training einsteigen darf, 3 negative Tests vorweisen. Das heißt, der kann frühestens am Freitag einsteigen, wenn nicht sogar erst am Samstag, und am Sonntag ist das nächste Spiel. Also ist halt schon echt ein schmaler Grat und hätte man vielleicht irgendwie anders organisieren können. Aber es geht eben auch nicht anders in dieser Zeit. Deswegen muss da nicht mal, die müssen die Vereine auch einfach mal einen sauren Apfel jetzt reinbeißen, und klagen hilft nicht, sondern das Bestmögliche rausholen, würde ich sagen.
Ja, es ist schwierig zu organisieren. Was ist die Lösung, ne? Also, wie du selber sagst, gerade es geht halt weltweit, ne? Die fliegen um die Welt teilweise, die Spieler. Und das ist, wie regelt man es, ja? Also, deswegen muss man es sehr individuell regeln. Oder alle Länderspiele finden beispielsweise in Europa statt. Oder, aber auch das wieder schwierig. Dann wird um die Welt geflogen, ja? Also, das ist alles schwierig, das perfekt zu regeln. Stand jetzt ist es nicht perfekt und nicht gut. Aber, und 96 würde ich sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ne? Das ist logischerweise anderes Interesse. Aber ich glaube, wir werden genauso, wie es jetzt gerade läuft, auch weiter verfahren müssen und es so erleben, weil das ist so vielleicht die einzige Lösung, um allen gerecht zu werden.
Ja. Das stimmt, aber man muss auch sagen, die nächste Länderspielpause im März erst, also alle mal ein bisschen Ball flach halten und glücklich sein, dass es erstmal keine gibt. Ne? Und ich meine, im März, wer weiß, wie die Situation dann ist. Kann man natürlich auch so sehen.
Stimmt, überhaupt natürlich wird durchgespielt. Ich glaube, bis zum 23.12. wird gespielt, ne, mit dem Pokal. Am 2. Januar wieder Fußball gespielt in der Bundesliga. Ja. Klar, die Premier League macht das immer, aber es gibt keine Pause mehr. Ne? Und dann musst du immer schon reinfahren. Nationalspieler, also gerade so Bayern-Spieler, die auch Champions League spielen, die spielen dann eigentlich mit der Europameisterschaft durch bis Mitte Juli, ja, wenn wir sind im Finale, die Deutschen natürlich, ja, deswegen bis Mitte Juli, und dann geht schon wieder die Saisonvorbereitung los, ja, und dann hast du wieder Nations League-Finale noch im nächsten Jahr vielleicht, wenn Deutschland Gruppensieger wird heute Abend, also die Belastung ist schon so krass wie nie zuvor durch Corona auch, ja.
Ja. Klar, und das geht ja weiter, ne? Dann mit der WM und alles, also ist ja wirklich zugepackt, ist ja Wahnsinn.
Ja. Marc, du hast gerade angesprochen, die deutschen Nationalspieler haben immer noch Bock für ihr Land zu spielen. Häufig wird das aber immer anders dargestellt und die Leute sehen es anders. Wird dir die Mannschaft generell zu schlecht oder kommt die Mannschaft generell zu schlecht weg in der Gesellschaft heute?
Ja und nein. Also nach 2018 verstehe ich, dass die Kritik groß ist. Ganz Deutschland interessiert sich wann für die Nationalmannschaft, wirklich ganz Deutschland und nicht so Nerds wie wir, WM und EM. Ja. Und da wird das Image gemacht. Und das Image wurde 2018 gemacht. Das war eine Katastrophe in allen Belangen, in der öffentlichkeitswirksamen Darstellungen, Werbetermine, ja, diese Entfremdung auch, das überhebliche Verhalten, das selbstherrlich, hat sogar Joachim Löw gesagt, nach dem WM-Titel. Und das hängt den Jungs noch nach und der ganzen Nationalmannschaft. Das ist das Problem. Das geht nicht von heute auf morgen weg. Dann ist man im Umbruch sportlich. Die Leistungen sind, es klappt noch nicht alles. Dann hast du wenige Stars jetzt mehr in der Mannschaft. Also wenn du gerade wieder Deutschland betrachtest und dann die Leute, wen kennt man? Wir als Fußballfans kennen die alle und finden die auch teilweise richtig gut. Aber der Normalo draußen auf der Straße, dem sagt ein Luca Waldschmidt nicht so viel unbedingt. Ja? Mhm. Und da wollen wir noch nicht mal über Florian Neuhaus sprechen oder über einen Robin Koch. Ja? Und deswegen, sie kommen zu schlecht weg und die Stimmung ist wie oft in Deutschland zu negativ, in meinen Augen, ist nur meine Meinung, weil der Umbruch ist immer holprig und war immer holprig in allen Phasen. Wir hatten den vor der WM 90, haben wir uns fast nicht qualifiziert, sind Weltmeister geworden. Vor 2006 war es auch mega holprig, sind dann Dritter geworden. Ja. Und deswegen, man muss der Mannschaft Zeit geben, abgerechnet wird bei der Euro. Und das letzte Spiel war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne.
Ja, du bist ja häufig bei der Nationalmannschaft, auch wenn es zurzeit natürlich etwas anders aussieht, begleitest du das DFB-Team auch regelmäßig und hast dadurch natürlich automatisch auch ein bisschen was mit Joachim Löw zu tun. Den Bundestrainer werden seit einigen Wochen ja Arroganz und Sturheit vorgeworfen. Wie nimmst du ihn denn wahr?
Arroganz ist eine absolute Frechheit. Also Joachim Löw ist alles andere als arrogant. Joachim Löw ist ein sehr nahbarer, netter Mensch, der grüßt, der wirklich immer auch korrekt ist, als auch vom Respekt her. Joachim Löw ist super. Fertig. Aber Joachim Löw lebt, ich sage immer so gerne, Joachim Löw lebt in der Yogi-Welt. Ja, manchmal ist er nicht ganz so in der Welt, in der andere. Also beste Beispiel ist für mich immer so, das macht es ein bisschen plakativer, und hat nichts mit seinem Akzent zu tun. Er nennt Leroy Sané Leroy Sahne. Und er merkt nicht, dass es falsch ist. Er will es auch gar nicht anders. Für ihn ist es Leroy Sahne. Und Leroy selbst lacht sich kaputt. Alle lachen sich kaputt. Die Spieler lachen sich kaputt. Und für Joachim Löw ist das gar kein Thema. Das wird, ja, der, das ist, und es hat nichts mit dem Akzent zu tun. Ja? Und das ist so die Yogi-Welt, in der er manchmal lebt. Ja? Das ist so eine andere Welt. Und dann ist er einer, der, und das deswegen Sturheit, den Punkt kann man durchaus anführen. Er ist jemand, der Prinzipien hat und die auf Teufel komm raus verteidigt. Und zum Beispiel Treue einem Spieler gegenüber, Wertschätzung einem Spieler gegenüber. Jetzt beste Beispiel Nico Schulz. Ja, er hat extrem positive Worte für Nico Schulz gefunden, der weder bei Dortmund noch bei der Nationalmannschaft einen Fuß auf den Boden bekommt. Und trotzdem bricht er nicht den Stab über diesen Spieler. Kann man sagen, ist falsch, weil er nicht die Leistung bringt. Kann man aber auch sagen, naja, Nico Schulz sagt, boah, der vertraut mir. Und das ist einer, der mich aufbaut. Das ist einer, der an mich glaubt. Vielleicht ist Joachim Löw derjenige, der Nico Schulz zurück auf die Spur führt, weil er an ihn glaubt. Ja? Er darf nicht zu lange an ihn glauben, ja? Wenn es die Leistung der Gesamtmannschaft beeinflusst. Vor einer WM, vor einer EM kann er nicht dann Nico Schulz jetzt mitnehmen aktuell. Ja? Aber diese Loyalität, die Joachim Löw mitbringt und im negativen Sinne vielleicht Sturheit, gerade bei Spielern, kann man anprangern, hat aber auch positive und negative Seiten.
Ja, wie bewertest du es denn generell, dass Spieler, die in ihrem Verein kein Stammspieler sind, wie zum Beispiel Nico Schulz, denn überhaupt für die Nationalelf nominiert werden? Thema Leistungsprinzip.
Antonio Rüdiger.
Ja, gibt's viele, ne? Also deswegen momentan die letzten Vereine nicht die Stammspieler sind und jetzt mit bei der Nati dabei sind und Joachim Löw glaubt an sie. Problem ist natürlich, dass Joachim Löw nur die Euro im nächsten Jahr im Auge hat und nicht jetzt. Wenn du nur die Nationalmannschaft berufst, nach wer ist heute, am heutigen Tag, an diesem Dienstag, die beste Mannschaft, darfst du die Jungs nicht berufen. So darf aber der Nationaltrainer meiner Meinung nach nicht die Nationalmannschaft aufstellen, sondern er muss nach vorne schauen. Wenn Antonio Rüdiger, der hat jetzt zum Beispiel die ersten Spiele in der Champions League für Chelsea gemacht. Er ist von Innenverteidiger Nummer 5 im Sommer, jetzt Nummer 3. Wenn er jetzt mehr Spiele macht, wenn er zurückfindet zur alten Form, dann wäre es ja völlig falsch, ihn jetzt einfach mal rauszulassen und dann im März oder für die Euro wieder zu berufen. Und er glaubt an ihn, er glaubt, er kommt zurück. Ja, und deswegen, das ist so ein bisschen die Strategie, die dahinter steckt, um das zu erklären. Trotzdem gibt es natürlich Einzelfälle, bei denen du sagen musst, dass da hat Joachim Löw definitiv zu lang festgehalten oder im negativen Sinne ihn nicht berufen. Philipp Max nicht zu berufen, weil er einfach nicht an ihn geglaubt hat, weil er ihn defensiv zu schwach fand, ist ein absoluter Fehler gewesen. Das sehen wir jetzt in den Spielen. Philipp Max bringt der deutschen Mannschaft auf links in der Kette definitiv Skills, die so nicht da sind. Ja. Und da merkt man schon, dass Joachim Löw manchmal nicht die richtige Entscheidung trifft. Aber das macht kein Trainer und das macht kein Mensch. Ja. Ich meine, ich habe auch jeden Tag Fehlentscheidungen in meinem Leben. Ja. Und wenn es nur kleine sind, dass ich das falsche Brötchen kaufe und es nicht schmeckt. Ja. Also es ist so, ne, deswegen muss man einfach sagen, Joachim Löw ist stur, ja, teilweise zu loyal. Aber nur weil ein Spieler gerade in seinem Verein nicht spielt, heißt es nicht, dass er vielleicht nicht in einem halben Jahr ein Top-Nationalspieler ist.
Ja, um nochmal auf Philipp Max zu sprechen zu kommen, den hast du ja eben schon erwähnt, der ist ja, sag ich mal, in dieser Länderspielpause durchgestartet, hat bislang beide Spiele gemacht, wird jetzt wohl gegen Spanien, wenn ich es richtig gelesen habe, auch nochmal spielen, mal sehen, wie lange die Kraft dann reicht, aber soll auf jeden Fall auflaufen. Wie siehst du denn das? Siehst du ihn als ernsthafte Variante für die linke Abwehrseite, für die EM? Weil, also ich meine, ich sehe das so ein bisschen in einer Fünferkette, ja, also finde ich gut, weil er dann eben auch offensiven Drang zeigen kann, aber in einer Viererkette weiß ich nicht, ob ich ihn da spielen lassen würde. Wie stehst du dazu?
Ja, genau so. Also klar, er spielt auch Viererkette, auch bei PSV. Er spielt auch Viererkette, auch bei Augsburg hat er das gespielt. Er ist natürlich ein Spieler, der Dampf macht nach vorne, tolle Flanken, torgefährlich, Assists ohne Ende, viele Torbeteiligungen, der auch da ins Dribbling geht, der auf die Grundlinie kommt. Also ja, super. und nach hinten, da sind Klöpse drin, da sind Zweikampffehler drin, da sind Stellungsfehler drin. Da antizipiert er manchmal nicht richtig, wahrscheinlich nicht so schnell auch nicht abstellen können. Deswegen in der Viererkette hat er Schwächen, ist ein ähnlicher Typ wie Robin Gosens trotzdem. Ne? Mhm. Deswegen diesen defensiv starken linken Verteidiger brauchst du und der dann auch stärker ist. Und da sind wir dann schnell eben bei Marcel Halstenberg beispielsweise, ne? Der da auf jeden Fall noch ein bisschen was anderes mitbringt. Deswegen linke Verteidigerposition ist ein Problemfall. Aber für mich sind gerade Gosens, Max und Halstenberg, wenn er wieder fit wird, genau Jungs, die es unter sich ausmachen. Ja.
Ja, hat man eigentlich echt drei gute Linksverteidiger auch, wie ich finde. Aber eben alle mit ihren, sag ich mal, hat jeder so ein bisschen, sag ich mal, seine Probleme. Aber gut, ich meine, in welcher Nationalmannschaft gibt es das nicht? Ja, rechts genauso, ja klar, genau. Und ich meine allgemein, die Viererkette ist, denke ich mal, ein bisschen, ja. Also ist allgemein noch offen, ne? Also ich weiß nicht, jetzt hat der Ginter rechts gespielt, das ist auch ein Innenverteidiger, müssen wir nicht drüber reden, das wird ja Löw auch so sehen. Da spielt der super und da sehe ich den auch als Stammspieler in Richtung EM. Aber ja, Rechtsverteidiger ist dann auch ein bisschen...
Also ich sage ja immer Kimmich. Auf der Mittelfeldposition hast du so viele gute Leute, gerade bei der deutschen Nationalmannschaft. Da kann man es verkraften, wenn Kimmich vielleicht als Rechtsverteidiger spielt. Ähnlich wie er es ja auch beim Finalturnier in Lissabon gemacht hat in der Champions League. Und dann eben zentral mit Goretzka, mit Kroos, mit Gündogan, auch Neuhaus, der mich sehr überzeugt hat, startet. Aber ja, ich weiß nicht. Hast du da auch andere Ideen, Marc?
Nee, ich bin völlig bei dir. Das ist so ein bisschen die Griechenfrage in der Nationalmannschaft, weil hinten rechts, egal ob du jetzt Kehrer, Klostermann, ja, jetzt mal Riedle Baku, hast du auch schon viel ausprobiert. Matze Ginter hat das ordentlich gemacht. Nach vorne reicht es dann aber auch nicht, weil er Innenverteidiger ist. Ne? Ja. Also Matze Ginter ist so die eierlegende Wollmilchsau. Überall wird er mal reingeschmissen und nirgends ist er jetzt Weltklasse. So, super Typ. Ich mag Matze Ginter sehr, sehr, aber trotzdem ist es natürlich so ein bisschen auch sein Problem, ja, um da seine Position zu finden. Nein, also ja, Kimmich schon, nur ich sehe auf der Doppel-Sechs gerade eben auch den Need für den defensiven Sechser, der den Biss hat, der unangenehm ist, der letztendlich aber auch das Spiel ordnet. Klar hast du dann mit Kroos oder Gündogan oder Goretzka, egal wer daneben spielt, Typen Kroos, Gündogan, mehr Ballsicherheit, Goretzka mehr Box-to-Box. Aber ohne Kimmich auf der 6 fehlt mir das defensive Element. Ja? Und jetzt haben wir Robin Koch gesehen auf der 6, das war interessant. Da fehlt mir dann wiederum teilweise aber auch die Spielordnung, ja, und das Spiel nach vorne. Also für mich gibt es aber keine Alternative, wenn du einen defensiven Sechser brauchst, zu Kimmich auf der 6. Und deswegen ist eher so, rechts hinten muss man sich behelfen mit beispielsweise dann hoffentlich einem Klostermann.
Ja. Oder Emre Can, ja auch schon dort gespielt. Übrigens ja eigentlich auch ein bissiger Sechser, zumindest kann er es ja sein. Zeigt er aber, wie ich finde, gerade bei der deutschen Nationalmannschaft viel zu selten, ne?
Ja, Emre Can hat jetzt auch wieder alles gespielt, ne? Innenverteidiger, Sechser, also in der Dreierkette Innenverteidiger, nicht so glücklich agiert, ne? Deswegen auch hat er einen schweren Stand jetzt, oder einen schwierigeren Stand. Gerade bei Emre Can wird natürlich dann oft kritisiert, Spieleröffnung etc. Finde ich, hat er auch, ja, wird er ein bisschen unterschätzt. Aber wäre eine Alternative, trotzdem für mich Kimmich klar nochmal mindestens eine Klasse drüber. Ne?
Ja, zumal er auch selber auf der Sechs spielen will, ne? Also ja. Da muss man ja auch ein bisschen drauf achten, auch wenn man natürlich, wenn man ihm sagen würde, du spielst jetzt Rechtsverteidiger-Turnier, würde er es sicherlich auch machen. Aber dass der viel mehr Bock hat, auf der 6 zu kicken, ist, denke ich mal, kein Geheimnis.
Schätze ich zumindest. Genau. Und Joachim Löw, da sind wir wieder bei Sturkopf, hat sich dafür entschieden, ja, ihn auf die 6 zu packen. Ich glaube, ich bin mir sicher, er wird ihn nicht als Rechtsverteidiger aufstellen.
Ja. Deswegen. Ja. Zum Ende nochmal, ich bin halt ein riesen Mario Götze-Fan, ist mein Lieblingsspieler, egal wie schlecht er auch oft schon gespielt hat. Ja, er kann zurückkehren, sagte Löw. Er muss jetzt seine Leistung bringen in Eindhoven, vielleicht ja mit Philipp Max zusammen. Schätzt du das auch so ein, dass er nochmal zurückkehren kann und dass er der Mannschaft vielleicht sogar auch helfen kann im besten Fall?
Ich bin völlig bei dir. Mario Götze ist ein geiler Spieler. Und nicht nur ein geiler Spieler, Mario Götze ist auch ein super Typ. Also das wird oft jetzt unterschätzt, weil er dann immer mit seinem Insta wahrgenommen wird und irgendwie er will so Star sein und so mit seiner Frau. Das wird ihm nicht gerecht. Also und vor allem, worüber ich riesen Respekt habe, wie Mario Götze sich jetzt fit gemacht hat, konzentriert hat, fokussiert hat, die Leichtigkeit zurückgewonnen hat, dieses Projekt auch für ihn, PSV, annimmt. Ich meine, WM-Torschütze, ja, einer der größten Stars, den Deutschland hat. Und dann geht er da nach Eindhoven Beethoven, lässt sich herab, kann man ja fast sagen, ne? Aber er nimmt es an und er nimmt es positiv an und er spielt toll, ja? Also muss man ganz klar sagen, deswegen ja, ich kann dein Mario Götze-Affinität absolut verstehen, Nationalmannschaft, nein, no way, nie mehr, glaube ich nicht. Das ist nur meine persönliche Meinung. Warum? Weil Mario Götze einfach das nicht mitbringt, was gebraucht wird, nämlich den Speed. Ja? Und man merkt, man spielt mehr Umschaltfußball jetzt bei Joachim Löw. Das ist der eine Grund, dass Mario Götze als Spielmacher hohes Ansehen hat. Übrigens auch bei Joachim Löw und Markus Sorg. Ich habe mich mit Markus Sorg mal lange, noch vor der ganzen Götze, also schon zwar von einem Jahr oder anderthalb, als er echt noch in der Krise war. Und der hat geschwärmt und Mario, was für ein Fußballer. Und das sagen alle. Ja, aber wo ist seine Position? 9, 9,5, 10? Mhm. Ja, braucht man noch einen klassischen Zehner? Es ist schwierig für Mario Götze. Und in der Eredivisie ist das Tempo ein bisschen geringer. Ja, das Niveau ist ein bisschen geringer. Und da ist er perfekt aufgehoben. Er kann wieder mehr. Er kann natürlich, bei den meisten Bundesligisten wäre er ein Gewinn gewesen. Ja, da ist er dann wieder zu teuer, auch vom Gehalt her. Schwierig auch für ihn, in der Bundesliga zu spielen, von der Aufmerksamkeit her. Ja, also einer Grund ist, Mario Götze, Geschwindigkeit fehlt ihm, ja, und das zweite ist, zu viel Konkurrenz, gerade auf dieser Position. Also wir haben gerade über Goretzka gesprochen, Kai Havertz muss irgendwann spielen, auch auf dieser 8, 10, ja, also den muss man da groß machen. Dann haben wir immer noch Jungs, wie kommt Thomas Müller doch nochmal zurück, ne, der auf der klassischen 10 einfach immer noch sensationell spielt, ja. Und dann haben wir auf der 8, 6 haben wir Kroos, Gündogan, Neuhaus, ihr habt über alle Jungs gesprochen, oder so, ne, also defensiv, Kimmich, Can, ja, also so viele auf dieser Position 8, 10, 6 ist Götze nicht, klar, und vorne Luca Waldschmidt hat man einen Strafraumstürmer, mit Werner hat man den besten deutschen Stürmer, der es nach wie vor und beweist, dritte Spitze wird es nicht geben, ja, und da holst du nicht Mario Götze als Neuner zurück, deswegen, ich muss, meine Meinung, nur meine Meinung und meine Prognose, es kann sein, dass ich falsch liege, ja, werden wir Mario Götze leider nicht mehr im Nationaltrikot sehen.
Ja, das schade. Ist auch so eine Sache. Ich meine, Löw wurde jetzt auch vor dem letzten Spiel, ich meine, das war davor, ne? Ja, auf Götze angesprochen. Und da wurde es ja auch häufig von Medien so dargestellt, als wenn irgendwie da eine Tür offen gelassen wird für Götze. Aber ich habe das Interview völlig anders gesehen. Also ich habe das echt eher so gesehen, da ist wirklich, also Löw hat eigentlich, klarer kann man eigentlich gar nicht sagen, dass es nichts mehr wird. Also da habe ich so, war mein Eindruck.
Ja, es war Wertschätzung für Mario Götze. Das
genau.
Ist, glaube ich, auch gerade so. Und das bringt jeder mit. Also Joachim Löw freut sich für ihn und will natürlich für ihn die Tür nicht komplett zurammeln. Ja. Aber die Tür ist zu. Ja. Und wenn er sagt, Mario Götze wird nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, weiß er, was das für eine Wirkung hat. Das sagt er natürlich nicht. Sondern genau. Man merkt einfach diese extreme Wertschätzung für Mario Götze. Aber dass er die Tür offen lässt für ihn, habe ich auch nicht so interpretiert, habe ich auch nicht gesehen und weiß auch, dass es nicht so ist. Ja. Also es muss viel passieren. Mario Götze muss wirklich sensationell spielen und muss einfach überragend sein. Auf seinen Positionen muss sich der ein oder andere verletzen oder komplett schwach sein. Das passiert meiner Meinung nach.
Ja. Das klingt ja fast so, als würde man über Thomas Müller sprechen, der ja seit Monaten überragend ist. Aber da scheint die Tür ja tatsächlich auch zu sein. Das Thema wollen wir jetzt aber gar nicht mehr aufmachen, Marc. Zum Ende aber nochmal eine kurze Prognose oder einfach ein Bauchgefühl von dir. Glaubst du, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nächstes Jahr die Ziele erreichen kann und zumindest ins Halbfinale es schafft?
Ja, kann sie. Kann sie. Und erstens, deutsche Mannschaften spielen bei Turnieren immer besser als vorher. Ja. Zweitens, es ist extrem viel Potenzial in der Nationalmannschaft, gerade vorne. Wir haben es jetzt gesehen auch, also mit Gnabry, Sané, Werner, dann auch, egal wer auf der 8 spielt, ist ein Goretzka, ist ein Havertz, das ist schon ein Brett. Ne? Die müssen sich einspielen, die müssen sich entwickeln. Wenn jeder noch eine halbe Schippe drauflegt, ist das an der Weltklasse krass. Ja. Hinten muss es besser werden, da hat man ein Riesenproblem. Das wird die Krux, ja, kriegt Joachim Löw das gedeichselt, wird Niklas Süle wieder der Alte, ja, kriegt Antonio Rüdiger Spielpraxis, holt man dann doch noch Last-Minute-mäßig einen Hummels oder einen Müller zurück. Ja. Also ich glaube, ich bin positiv gestimmt. Und trotzdem hast du viele, viele Faktoren, die noch stimmen müssen, die aktuell noch nicht stimmen. Aber man kann jetzt die Nationalmannschaft noch nicht begraben. Und wenn man die richtigen Schritte einleitet, bin ich mir sicher, kann man auch die Ziele erreichen, ja.
Hoffen wir es, ne? Damit auch die Stimmung um die Nationalmannschaft, weil momentan wird ja echt alles schlecht geredet, dass es auch mal wieder ein bisschen andere Zeiten gibt, sag ich mal.
Ja, ich meine, es kann natürlich auch ein Super-GAU werden, ne? Also man scheidet aus und selbst Boah. Irgendwie dann, ne? Und klar, dann ist Joachim Löw weg und dann ist die deutsche Mannschaft komplett am Boden. Ja? Also ja. Das darf man sich gar nicht ausmalen. WM 2018 Katastrophe, Euro 21 Katastrophe, Löw weg, danach ist der deutsche Fußball so richtig am Boden. Ne? Und deswegen hoffen wir nicht, dass es so kommt. Ja? Und dafür ist das Potenzial auch zu groß, weil wir haben in dieser Generation, die jetzt kickt, zu viel geile Kicker einfach auch mit dabei. Ja? Und wir haben Goretzka jetzt erlebt, ja? Wenn er richtig stark ist, mit welcher Dynamik er dort alles wegfegt ja. Und nicht nur wegen seinem Kung-Fu-Vorlage. Ja. Also da gibt es schon einige Jungs, die echt richtig gut sind. Leroy Sané ist noch lange nicht bei 100%. Ja. Und also ich bin gerade vorne positiv gestimmt.
Sehr gut. Und wenn ein Marc Bärenbeck positiv gestimmt ist, dann soll das schon was bedeuten. Ja. Wenn ich denn einem der 80 Millionen Bundestrainer vertrauen soll, dann natürlich Marc Bärenbeck. Danke, Marc, für deine Zeit, für das Gespräch. Ich hoffe, wir können das demnächst wiederholen. Ich hoffe aber vor allem, dass du fit bleibst, gesund bleibst und weiter so einen geilen Job machst, wie du ihn auch machst.
Danke euch sehr für die Einladung, danke für eure Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht und macht weiter, so kann ich nur sagen, klingt wie so ein alter Opa, ja Jungs, macht mal weiter so, ja, aber nein, also ich finde es geil, was ihr macht und deswegen und auch alle, die zuhören und Bock drauf haben, also es ist ein Traumjob, es macht Spaß und es ist eine Erfüllung, es ist eine Leidenschaft und sollte man dafür gehen und merkt ihr, wie wir hier drei allein über Fußball sprechen und ja. Bock drauf haben, wir können wahrscheinlich nur 3 Stunden weitersprechen und uns ja. Wird nicht ja. Langweilig, ne, und deswegen, ja, danke für die Einladung.
Gerne, also hat wirklich Bock gemacht, mit dir zu quatschen. Und können wir vielleicht bei Zeiten wiederholen.
Sehr gerne und bleib gesund auf jeden Fall. Das ist, ne, und solidarisch müssen wir alle sein. Das ist, glaube ich, nochmal ein Aufruf, den ja. Man machen kann, ne? Weil es wird nicht einfach die nächsten Wochen. Ne?
Das stimmt, auf jeden Fall. Also wir bleiben alle hoffentlich solidarisch und haben ein, man kann ja schon fast sagen, schönes Weihnachtsfest. So lang ist es schon gar nicht mehr hin. Wahnsinn. Also Marc, nochmal vielen Dank und hau rein.
Sehr gerne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.